Die Streifzüge im Mittagsmagazin bei Radio Tonkuhle, zu Gast bei Alistair Hill vom Ornithologischen Verein zu Hildesheim. Unser Thema in den vergangenen beiden Wochen war ja schon die Energiewende und deren Auswirkungen auf die Artenvielfalt bei den Vögeln. Nun stellt sich Alistair Hill ja die Frage, was können Verbände, Naturschutzverbände, wie können ornithologische Vereine bei der Politik und gegenüber bestimmten anderen Lobbygruppen eigentlich punkten? Was für Gegenmaßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt sind eigentlich angeraten?
Das ist eine unheimlich vielfältige Fragestellung. Das Erste, was wir brauchen, ist Daten. Wir müssen Daten sammeln. Und zwar nicht Daten, die einfach in der Schublade verschwinden, sondern Daten, die man auswerten kann. Daten, die auch substanziert werden kann, wenn man Beweisführungen benötigt. Wir brauchen Daten über Vögel, über Brutvögel, über Zugvögel, über Wintergäste, Sommergäste und so weiter. Also das ganze Vielfalt, aber nicht nur von Vögeln. Wir brauchen auch die botanischen Daten. Wir brauchen Daten über Insekten, über Säugetiere. Also die ganze Natur selbst. Dafür brauchen wir Hilfe von möglichst vielen Leuten. Wenn Zuhörer nicht mitmachen heute, dann lade ich die herzlich dazu ein, doch mit uns auf Datensammlung zu gehen. Da hat man viel Freude, wenn man im Feldmarkt die Natur anguckt. Da beginnt es.
Das heißt ja nicht nur Augen auf und das heißt nicht etwa mit der Botanisiertrommel und einem großen Schmetterlingsnetz durch die Gegend hetzen und möglichst viel fangen. Würden Sie denn meinen, wie könnten wirklich Otto und Erna Normalverbraucher doch dort zuarbeiten, damit der Datenbestand besser wird?
Also wenn wir Aufrufe gemacht haben in der Presse für Rotmelan oder Nachtigall, ist erstaunlich, wie viel gute Daten wir bekommen. In dem Fall der Rotmelane zum Beispiel sind wir in der Tat vor Ort gegangen und haben geprüft, ob das, was gemeldet wird, stichhaltig ist. Und ich muss sagen, zu 99% sind die Daten, die so kommen, stichhaltig. Es gibt natürlich Dinge, die gemeldet werden, die im Grunde genommen Hanebüchen sind, wo man nichts mit anfangen kann. Aber solange wir die Dinge prüfen können, also wissen, wo was draußen geschieht, dann können wir diese Daten gebrauchen.
Alistair Hill, wir hatten das in einer der vergangenen Sendungen schon angesprochen. Sie können durch solche Datensammlungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie, ganze Flächen ausweisen aus Sicht Ihrer Datensammlung, die besonders geeignet wären für die Ansiedlung neuer Windenergieanlagen. Wie werden aber aus solchen Zahlen, aus solchen Datensätzen dann konkrete Vorschläge für die berühmten Gegenmaßnahmen gegen die Verringerung der Artenvielfalt?
Also wir sind nicht an allem beteiligt. Themen wie die Änderung der Landwirtschaft kann man nur mit einzelnen Landwirten Dinge bearbeiten und zu versuchen, da Flächen stellenweise in der Fläche etwas zu erreichen. Bei dem Windkraft ist man bei den Planungsbehörden und die präsentieren wir dann Datendarstellungen, mit denen man hoffentlich etwas anfangen kann. Mit gutem Willen auf jeden Fall. Unser Ziel ist es, Gebiete aufzuzeichnen, wo eine hohe Gefährdung der Biodiversität vorkommt. Also wenn viele Arten in einem Bereich konzentriert sind, dann möglichst kein Windpark zu sehen. In anderen Bereichen, wo wir kaum was feststellen, müssen wir auch unterscheiden zwischen kaum was feststellen und keine Daten haben. Das heißt, es ist schon notwendig, an der Fläche zu gehen und zu gucken, ist wirklich nichts da. Zum Teil ist es auch so. Und wir haben im Landkreis einige weiße Flächen, wo wir sagen, aus Sicht der Naturschutz, aus Sicht der Biodiversität, hier schadet Windkraft nicht. Und wir hoffen, dass wir damit was erreichen.
Alistair Hill, einer der wichtigen Gründe, warum die sogenannte Biodiversität, die Artenvielfalt zurückgeht, ist, dass wir nach wie vor eine unglaublich hohe Rate von Bodenversiegelung haben, dass der Mensch eben weiter Flächen zubaut. Und nun gibt es ja, glaube ich, sogar im Baurecht verankert, diese wunderschöne Regelung der Ausgleichsmaßnahmen.
Ja, in Hildesheim haben wir gerade eine relativ hohe Bodenversiegelung, die derzeit stattfindet. Wir haben in der Nachfolge der Wende die Zubetonierung der Flughafen. Da werden große Flächen gerade derzeit für Logistikunternehmen permanent versiegelt, also sind auf Ewigkeit verloren. Das findet auch östlich der Stadt an Bordenflächen entlang der B1. Da haben wir auch große Verluste. Und jetzt auch im Stadtgebiet haben wir ebenfalls Verluste. Nicht alte Industrieflächen etwa, die versiegelt werden, sondern Flächen im Innerstau.
Das sind die wunderschönen Wohnquartiere in der Stadtmitte.
Ja, zum Beispiel. Da geht eine Grundfläche nach dem anderen weg. Wenn wir Industriebrache benutzen für solche Zwecke, dann wäre es richtig angebracht.
Was sind nun aus Sicht der Vogelschützer denn landesweit Trends, wo Sie sagen müssten, da muss auch vielleicht der Umgang mit Boden ganz anders diskutiert werden? Und da ist natürlich Niedersachsen, das Landwirtschaftsland, immer ganz vorne die Frage, wie können einzelne Landwirte überhaupt ihren Beitrag zu einer größeren Biodiversität leisten?
Ja, der Favorit im Moment sind Grünstreifen, Blühstreifen. Man kann es entlang den Feldwegen machen. Wir haben Beispiele, wo Landwirte bis auf den Feldweg, den befestigten Feldweg, umpflügen. Das ist ein Riesenverlust, wenn nur noch der betonierte Weg der einzige Freifläche ist. Wir haben andere Landwirte, die sogar etwas mehr Grundstreifen am Rande der Wege lassen. Es gibt auch immer noch Wege im Landkreis, die ganz grün sind, wo man offensichtlich noch nicht mit ganz schwerem Gerät drüber geht. Ein wesentlicher Beitrag durch die Landwirtschaft ist eindeutig das Stehenlassen von Flächen beiderseits der Wege. Die Blühstreifen sind ein separates Thema. Die sind bis 20 Meter breite Streifen, die durch die Landschaft dann stehen gelassen werden. Da können Wildblumen sich entwickeln oder wilde Gräser entwickeln, Ackerunkräuter, wie auch immer. Diese Blühstreifen sind eine Hoffnungsschimmer für die Zukunft, weil Hamster, Feldhase, Rebhühner und Schmetterlinge, Insekten aller Arten eine Chance haben, sich noch zu entwickeln. Wenn wir über Biodiversität sprechen, ist das eindeutig der beste Schritt.
Wie schwierig ist es eigentlich jetzt gerade regional, wo man ja sich sozusagen kennt, weil Sie machen Feldarbeit, Sie machen diese Datenerhebung, Sie kennen Ihre Bauern, Sie kennen Ihre Forstwirtschafter. Man hat nicht so ein abstraktes Verhältnis zu einer Menge von Leuten. Inwieweit haben Sie eigentlich den Eindruck, ist diese Warnung vor dem Verlust der Biodiversität in den Köpfen all derer, die es angeht, also vor allen Dingen den Landwirten, eigentlich angekommen?
Bei einigen ist es sehr gut angekommen, bei vielen nicht. Es hängt von den einzelnen wirtschaftlichen Zwängen auch ab, ob man was machen kann oder nicht. Ich meine, ein Milchbauer, der nur noch 20 Cent für einen Liter Milch kriegt, kann man nicht groß über Biodiversität ansprechen. Das ist einfach nicht möglich. Ohne dass wir den richtigen Preis machen für die Produkte, die die Landwirte produzieren, kann der Landwirt gar nichts machen. Also da beginnt es. Es beginnt eigentlich bei der Verbraucher und dass der Verbraucher bereit ist zu bezahlen, was er braucht. In der Schweiz ist das viel eher der Fall. Da gab es schon vor Jahren eine Volksabstimmung in der Schweiz, wo man gesagt hat, wir bezahlen den Preis, den der Biobauer, der Milchbauer in den Alpen, an den Armen, braucht, um seine Kühe da zu halten. Und das ist etwa das Vierfache pro Liter Milch, was wir hier bezahlen.
Das ist eine gute Nachricht für die Milchbauern hier im Landkreis Hildesheim. Ob allerdings die Verbraucher unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch nachmachen oder dem nacheifern, das lassen wir mal in den Raum gestellt. Mit Alistair Hill vom Ornithologischen Verein zu Hildesheim sprach ich heute in unseren Streifzügen zu Gegenmaßnahmen gegen das Artensterben, gegen die abnehmende Biodiversität.